Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 15. Juni. Heute geht's bei uns um Folgendes:
Brasilien über alles, doch Gott über alle. Damit ging Jair Messias Bolsonaro auf Stimmenfang. Schon vor der Wahl hatte er angekündigt, seine Präsidentschaft würde er als Mission Gottes auffassen.
Seit gut 1,5 Jahren ist der rechtsextreme Jair Bolsonaro Präsident Brasiliens. Unterstützung erhält er auch von Evangelikalen, deren Macht im Land sich laufend vergrößert. Dann:
Solche Naturobjekte haben auch ein gewisses Klangpotenzial. Und es gibt sogar Gesteine, wenn man die anschlägt, die machen richtige Töne und die heißen sogar Phonolith, weil sie so schön klingen.
Das Mineralienmuseum im deutschen Essen hat eine Klangbibliothek mit Tönen aus Steinen erstellt. Daraus entstehen nun Techno-Tracks. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Noel Grossenbacher.
Gestern war nationaler Frauenstreiktag. Wegen der Corona-Maßnahmen wurden dieses Jahr keine offiziellen Kundgebungen organisiert, sondern verschiedene Aktionen den ganzen Tag hindurch. So gab es in Bern etwa einen feministischen Postenlauf. In Zürich kam es zu einer größeren Demonstration durch die Innenstadt. Laut der Neuen Zürcher Zeitung war es ein lauter, aber friedlicher Protest. Die Polizei löste die Demonstration nach einigen Stunden auf. Auch in Basel kam es zu Personenkontrollen. Letztes Jahr am 14. Juni gingen rund 500.000 Menschen auf die Straße, um Lohngleichheit und Respekt zu fordern. Seit letztem Jahr habe sich kaum etwas getan, weder bei der Lohngleichheit noch bei den Arbeitsbedingungen oder unbezahlter Arbeit, schreibt das Frauenstreik-Kollektiv Bern. Die Corona-Krise habe nochmals gezeigt, dass systemrelevante Berufe und unbezahlte Care-Arbeit vor allem von Frauen wahrgenommen würden. Applaus vom Balkon aus reiche da nicht. Die Schweizer Lohnstrukturerhebung zeigt, dass Frauen in der Schweiz rund 20% weniger verdienen als Männer, wobei 43% der Lohnunterschiede ungeklärt sind. Das Bundesgericht rügt die Zürcher Praxis in der Administrativhaft. Bei der Administrativhaft handelt es sich nicht um eine sichernde Maßnahme oder um Untersuchungshaft. Die Haft wird vorgenommen, um zu verhindern, dass die Menschen abtauchen würden und um das Verfahren der Ausschaffung administrativ zu erleichtern. Deshalb muss zwingend vorausgesetzt sein, dass eine tatsächliche Ausschaffung absehbar ist. Offensichtlich waren Ausschaffungen während dem Lockdown unmöglich. Daher haben viele Kantone Personen aus der Administrativhaft entlassen. Faktisch bedeutete dies, dass die MigrantInnen wieder im Asylzentrum und nicht im Gefängnis darauf warteten, abgeschoben zu werden. Die Zürcher Sicherheitsdirektion erachtete die Ausschaffungen trotz Grenzschließung als absehbar und ließ die Personen in Haft während dem dreimonatigen Lockdown. Das Bundesgericht rügt nun in einem höchstrichterlichen Entscheid diese Zürcher Praxis. Die Haft sei rechtswidrig und die Personen seien sofort aus der Haft zu entlassen, wenn keine konkrete Ausschaffung bevorsteht. Seit Mitternacht sind die Schweizer Grenzen wieder geöffnet. 3 Monate lang waren sie nur beschränkt überschreitbar. Nun dürfen EU- und EFTA-BürgerInnen wieder ein- und ausreisen. Durch die Öffnung der Schweizer Landesgrenze herrscht erneut volle Personenfreizügigkeit. Systematische Grenzkontrollen innerhalb Europas sollen keine mehr stattfinden. Angehörige von Drittstaaten allerdings können nur einreisen, wenn sie in einem EU- oder EFTA-Land leben und eine Wohnsitzbestätigung vorlegen. Derweil fordert der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, künftig auch eine gesundheitspolitische Rolle von Frontex an den EU-Außengrenzen. Zum Beispiel könnten die Beamten bei Einreisenden Fieber messen, wenn der Verdacht einer schwerwiegenden Virusinfektion besteht, sagt Leggeri den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Frontex-Chef kritisiert, dass in der Corona-Krise der EU die Koordinierung gefehlt habe, um die Pandemie an den Außengrenzen aufzuhalten. Es gebe auf EU-Ebene eine unzureichende Rechtsgrundlage. Die Aufgaben und Mittel der Agentur Frontex wurden 2016 bereits krass ausgeweitet und wurde vor allem genutzt, um die Balkanroute zu schließen. Frontex sollte die Außengrenzen Europas bewachen, so dass geflüchtete Asylsuchende keine Asylgesuche in einem europäischen Land stellen konnten. Zudem führt Frontex Ausschaffungen aus. 2019 wurden vom ARD-Politmagazin Report München interne Dokumente der Frontex veröffentlicht, welche Menschenrechtsverletzungen belegten. Demnach soll Frontex die Augen vor exzessiver Gewalt an den europäischen Grenzen verschlossen haben. Zahlreiche Berichte der Frontex dokumentieren laut Report München unter anderem die Misshandlung von Flüchtlingen, Hetzjagden mit Hunden und Attacken mit Pfefferspray an den europäischen Außengrenzen. Frontex-Chef Fabrice Leggeri schob das Problem den nationalen Grenzschutzbehörden in den jeweiligen Ländern zu. Seit Freitag sind auf einem riesigen Grossmarkt in Peking Dutzende Corona-Neuansteckungen festgestellt worden. Über diesen Markt wird der größte Teil der frischen Nahrungsmittel für die mehr als 20 Millionen EinwohnerInnen Pekings geliefert. Das neu entdeckte Virus ist nach einer vorläufigen Sequenzierung des Genstamms anders als der Typ, der das Land vorher heimgesucht hat. Die Ergebnisse sollen mit Analysen aus anderen Ländern verglichen werden, um die Herkunft zu ermitteln. Das Virus wurde bis zu einem Schneidbrett auf dem Grossmarkt zurückverfolgt, auf dem importierter Lachs verarbeitet worden war. China importiert Lachs aus mehreren Ländern wie Norwegen, Chile, Australien und Kanada. Nach dem neuen Ausbruch auf dem Markt wurden in Peking sofort wieder alle Vorsichtsmaßnahmen verschärft. Im Umfeld des nun geschlossenen Marktes wurden 11 Wohnviertel abgeriegelt. Die Hauptstadt Peking war schon seit Beginn der Pandemie in Wuhan in Zentralchina vor einem halben Jahr besonders geschützt und stärker als andere Städte vom Rest des Landes abgeschottet worden. Die Sicherheitsvorkehrungen waren gerade erst gelockert worden. Und noch zum Wetter. Heute ist es den ganzen Tag bewölkt bei Temperaturen um 20 Grad. Am späteren Nachmittag regnet es. Morgen Dienstag ist es wieder grau in grau. Nach einem warmen Nachmittag bei Temperaturen um 20 Grad beginnt es am Abend zu regnen. Das Thermometer sinkt auf 13 Grad. Es bleibt die ganze Woche bewölkt mit unregelmäßigen Regenschauern.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Später in dieser Sendung reden wir mit einem, der Steinen Klänge entlockt. Erst hören wir aber noch, wie diese Klänge ein Ganzes ergeben können. Hier ist Samadhi mit Reverberations of Stone.
Rabe Info.
Evangelikale in Brasilien mischen mit bei der Verleugnung der Corona-Krise. Keine Angst, tönte es aus Pfingstlerkreisen in Sao Paulo, als die Covid-19-Pandemie im März in der größten Stadt Brasiliens um sich griff. Tempel blieben geöffnet, obwohl Versammlungen von mehr als 500 Personen verboten waren. Jede Person, die an Gott glaube, sei gegen die Viren geschützt, versuchte ein evangelikaler Bischof, seine Herde zu beruhigen. 3 Monate später hat Brasilien die zweitmeisten Corona-Toten weltweit, über 40.000 seien es. Der Einfluss der Evangelikalen auf Gesellschaft und Politik in Brasilien wächst stetig. Tonangebend sind dabei fundamentalistische Pfingstler. Sie eint ein antifeministisches und homophobes Familienbild. Lesbische Frauen, Transpersonen und alle anderen, die nicht zur Zwei-Geschlechter-Norm passen, werden bekämpft. Ein Bericht von Radio Onda.
Essa é a canção dos convertidos, nascidos da água e do Espírito.
Das ist das Lied der Bekehrten, getauft mit dem Wasser des Heiligen Geistes.
Lavados no sangue de Jesus. E todos juntos cantam glória, glória.
Der Gospelsänger und Komponist dieser Musik heißt Marcelo Crivella. Er ist Bischof der evangelikalen Kirche Igreja Universal do Reino de Deus, der Universalkirche des Reiches Gottes. Seit Anfang 2017 ist er zudem Bürgermeister von Rio de Janeiro. In seiner Antrittsrede unterstrich er seinen Glauben.
Agradeço muito a essa bondade infinita, esse amor.
Ich bedanke mich sehr für die unendliche Güte und unerklärliche Liebe, die Gott uns allen zeigt und die mich ganz nach seinen Plänen in dieses Amt geführt hat.
Seinen Sieg verdankt Crivella, so einige Umfrageinstitute, zu 90% evangelikalen Wählerinnen und Wählern, die für ihn gestimmt haben. Zu den Evangelikalen zählen auch Protestanten. Doch das Gros der Evangelikalen machen die Pfingstkirchen aus. Die Pfingstbewegung ist keineswegs homogen. Es gibt eine verwirrende Vielfalt von Kirchen und Kulten, großen, kleinen und winzigen. Für alle Richtungen hat allerdings das Wirken des Heiligen Geistes eine zentrale Bedeutung. Auf dem sogenannten Markt des Glaubens konkurrieren traditionelle Pfingstler und Neopfingstler. Die größte traditionelle Pfingstkirche ist die Assembleia de Deus, die Versammlung Gottes. Ihre Gläubigen sind angehalten, neben Alkohol, Zigaretten und Drogen auch Kino und Tanz zu meiden. Homosexualität und Abtreibung werden entschieden abgelehnt. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Fremdwort. Auch bei den Neopfingstlern. Tonangebend ist dort die Universalkirche von Marcelo Crivella. Im Wahlkampf hatte Crivella noch betont, er wolle in der Politik nichts mit Religion zu tun haben. Doch dann verhinderte er die queere Kunstausstellung Queer Museo und kürzte den Zuschuss für den weltweit berühmten Karneval in Rio, den er als heidnisch verurteilt. Dieser ist stark von Kultur und Kulten der AfrobrasilianerInnen beeinflusst. Gegenüber Religionen, die sich nicht auf die Bibel berufen, reagieren viele Pfingstler ungehalten. Sie versuchen, das Menschenrecht auf freie Religionsausübung auszuhebeln. Für sie sind indigene Spiritualität, aber vor allem Umbanda und Candomblé, die wichtigsten Afro-Religionen in Brasilien, Aberglaube und Hexerei. So findet Elisier Moraes, Pastor der Versammlung Gottes,
toda invocação maligna. Das sind bösartige Anrufungen, das sind satanische Anrufungen. Wer sich einmal eine Person, die an diesen Kulten teilnimmt, ansieht, dem wird klar, die ist besessen.
Für Pfingstler war Politik lange Zeit ein Tabu. Sie sei des Teufels, hieß es. Doch das änderte sich mit dem Aufkommen der Neopfingstler in den 1980er Jahren. Diese wollen sich durchaus in die Politik einmischen. Allen voran die Universalkirche des Reiches Gottes. Sie ist die größte, aber auch umstrittenste Neopfingstlervereinigung und hat nach eigenen Angaben rund 8 Millionen AnhängerInnen in Brasilien.
Die Gesetze Gottes stehen über den Gesetzen der Republik,
behauptet Egir Macedo. Er ist Bischof und Gründer der Igreja Universal und darüber hinaus auch noch der Onkel von Rios Bürgermeister Marcelo Crivella.
Pelo Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele diz, assim diz o Senhor.
Egir Macedo stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Laufbahn als Prediger begann er auf den Straßen Rio de Janeiros. Heute gebietet er über 5000 Tempel in mehr als 100 Ländern der Welt. Ein wahrhaft multinationales Unternehmen.
Jornalismo responsável. As notícias do Brasil e do mundo.
Em todos os lugares.
Auf Massenmedien und Marketingstrategien bauen Egir Macedo wie auch andere Pfingstler. 1990 kaufte Macedo TV Record. Das ist inzwischen die zweitgrößte Fernsehanstalt Brasiliens nach dem Globo-Konzern. Dort werden neben Nachrichten, Telenovelas mit biblischem Hintergrund, Shows und Fußball auch Teufelsaustreibungen und Wunderheilungen übertragen. Zum Universal-Imperium in Brasilien gehören außerdem über 60 Radiosender sowie Verlage, Zeitungen, Reiseagenturen, Banken und Immobilien. Doch das sind nicht die einzigen Einnahmequellen. Den sogenannten Zehnten, also ein Zehntel der Haushaltseinkünfte, treiben Macedo wie auch andere Pfingstpastoren unerbittlich ein, auch und gerade in den Armenvierteln. Ein moderner Ablasshandel, denn je höher die Spende, desto größer die Chance auf Heilung. KritikerInnen wimmelt der geschäftstüchtige Kirchenfürst ab.
Das Geld ist für die Kirche das gleiche wie das Blut für den Körper.
Die US-Zeitschrift Forbes schätzt das Vermögen Macedos auf über 1 Milliarde Dollar. Er ist damit der reichste Prediger in der evangelikalen Welt. Oft ähneln die Gottesdienste, vor allem der Neopfingstler, religiösen Happenings. Gefühlvolle Gospelgesänge strömen eine fröhliche, hoffnungsfrohe Atmosphäre aus. Neopfingstler halten für die Gläubigen die Theologie der Prosperität bereit. Wohlstand und sozialer Aufstieg werden als Zeichen der Liebe Gottes interpretiert. Pfingstler vertrösten nicht auf das Jenseits. Sie seien vielmehr mit dem Diesseits verbunden, so Marilene Di Paola. Sie hat an einer Untersuchung über Religion und Politik mitgearbeitet, unterstützt vom ISER-Institut, dem Wissenschaftlichen Institut für Studien der Religion in Rio de Janeiro.
Gott mischt sich die ganze Zeit über in das Leben ein. Ob es nun um den Erfolg im finanziellen Sinne geht oder um den Erfolg bei der Gesundheit. Das ist dann alles auf Gott zurückzuführen, auf das göttliche Handeln im menschlichen Leben.
Wer sich in den Favelas der größeren Städte Brasiliens umsieht, wird zwischen Hütten, unverputzten Ziegelbauten und Rohbauten ohne Dach häufiger schlicht weiß getünchte Bauten entdecken. Winzige Kirchen evangelikaler Kulte und Sekten.
Die Predigt kommt von einem Pastor, der sowohl Pastor als auch Nachbar ist. Er stammt aus dem Viertel. Sie kennen sich. Sie sind miteinander aufgewachsen. Das verbindet. Das bedeutet Nähe.
So der Sozialwissenschaftler Matheus Tancredo. Er hat an einer Untersuchung der Fundação Perseu Abramo Stiftung in den Favelas São Paulo mitgearbeitet.
Oft sind evangelikale Kirchen dort präsent, wo der Staat nicht hinkommt. Sie haben einen Apparat, um zu helfen. Nahrungsmittel werden so verteilt. Es wird versucht, dem arbeitslosen Gläubigen einen Job zu verschaffen. Einer Hausfrau wird geholfen, damit der Sohn von den Drogen loskommt. Die Universalkirche hat sogar einen Gesundheitsdienst.
Der Heilige Geist ist längst in fast alle Parteien Brasiliens eingezogen. Der Einfluss vor allem fundamentalistischer Pfingstler ist spürbar größer geworden. 1982 gab es gerade mal 2 evangelikale Parlamentarier. Inzwischen zählt die sogenannte Fraktion der Evangelikalen fast 100 Abgeordnete von insgesamt 513. Enrique Vieira, Baptistenpastor und linker Politiker, resümiert.
A Frente Parlamentar Evangélica é muito conservador.
Die Front der evangelikalen Parlamentarier ist sehr konservativ. Sie ist ein Hindernis für die Menschenrechte, für die Demokratie und den laizistischen Staat. Für die Kämpfe verschiedener fortschrittlicher Gruppen, die etwa für die Rechte von Frauen, Schwarzen, Lesben, Schwulen oder Transpersonen kämpfen. Die Front stimmt sich systematisch mit den konservativsten Abgeordneten ab, mit Leuten aus dem Agrobusiness etwa oder der Waffenindustrie.
Brasilien über alles, doch Gott über alle. Damit ging Jair Messias Bolsonaro auf Stimmenfang. Der rechtsradikale Hauptmann der Reserve ist seit Anfang 2019 Präsident Brasiliens. Schon vor der Wahl hatte er angekündigt, seine Präsidentschaft würde er als Mission Gottes auffassen.
Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado.
Gewählt wurde Bolsonaro nicht zuletzt, weil er von evangelikalen Pastoren und Kirchen massiv unterstützt wurde. In seinem Kabinett ist er umgeben von Militärs und erzreaktionären Pfingstlern, die es mit Menschenrechten und Rechten von Minderheiten nicht so genau nehmen. Für manchen vielleicht überraschend. Zur Amtseinführung flog Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nach Brasilia. Er blieb 5 Tage und traf sich auch mit evangelikalen Politikern. Israel ist für die meisten Pfingstler das heilige Land der Bibel, ein Groß-Israel, das vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss reicht. Auch in anderen Ländern Lateinamerikas drängt die evangelikale Lobby in die Politik. Nicht nur in Parlamente. Sie gründen Nichtregierungsorganisationen und soziale Bewegungen, wie beispielsweise Pro Vida und Pro Familia, um Druck auf die Politik auszuüben. Abtreibung, Sexualunterricht in der Schule, gleichgeschlechtliche Ehen, unterschiedliche Geschlechterrollen und Geschlechteridentitäten lehnen die meisten Pfingstler strikt ab. Das sei Genderideologie, kritisieren sie. Genderpolitik habe das herkömmliche Bild der Familie zerstört. Marilene G. Paula sieht das als Grundlinie der Pfingstbewegung.
Es ist ein Modell von Familie, deren Norm die Heterofamilie ist. Es ist eine Familie, in der der Mann das Sagen hat.
Gloria, Gloria, Alleluia, hey, Jesus.
Das war ein Bericht, produziert von Radio Onda.
Radio Info. Kultur.
Achim Reisdorf ist Geologe und arbeitet im Museum Ruhr in Essen, einem ehemaligen Kohleförderwerk, das seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Achim Reisdorf ist aber nicht einfach nur Geologe, sondern auch Musikfan und bringt seine beiden großen Leidenschaften gerne in Projekten zusammen. Derzeit etwa in Reverberations of Stone, in welchem der Klang von Steinen und Mineralien zu Techno-Tracks verarbeitet werden. Mehr dazu verrät Achim Reisdorf im Interview mit Gisela Feutz.
Ich selber bin sehr, sehr musikbegeistert und gucke auch sehr, sehr gerne über den Tellerrand. Und ich habe auch etliches an Techno gehört. Und wir haben eine Außenstelle und das ist eben das Mineralienmuseum. Und dort gibt es eine Sammlung von Instrumenten, die allesamt aus Gesteinen und Mineralien zusammengesetzt sind. Ja, und die Idee war, dass man darüber hinaus neben museumspädagogischen Angeboten die Möglichkeit schafft, diese Sammlung, diese Musik, aber auch die Mineralogie und Wissenschaft, ja, an eine breite Bevölkerung rauszutragen und natürlich auch an junge Leute.
Das heißt konkret was?
Also, wir haben besagtes Instrumentarium und das besteht aus Millionen Jahre alten Gesteinen und Kristallen. Und normalerweise, wenn man in ein Museum kommt, dann hat man die hinter Vitrinen und kann die sich anschauen, kann sich an den Farben und den Formen erfreuen. Aber solche Naturobjekte haben auch ein gewisses Klangpotenzial. Und es gibt sogar Gesteine, wenn man die anschlägt, die machen richtige Töne und die heißen sogar Phonolith, weil sie so schön klingen. Und die Idee ist gewesen, dass man diese Klangquellen aufnimmt und dann eine Soundbibliothek zusammenzustellen aus genau diesen Klängen aus dem Mineralienmuseum. Und jetzt ist die Idee, dass man die Menschen, die gerne Technomusik hören, aber auch selber produzieren, so eine Art Wettbewerb ausgerufen hat für die Leute. Und die sollen uns aus dieser Klangbibliothek zusammengesetzte Techno-Tracks zusenden.
Also Musiker, DJs, Produzenten sollen sich bedienen in dieser Sound Library. Wie viele Töne sind denn da drin?
Wir haben um die 80 Klänge hochgeladen. Und das sind ganz verschiedene Töne. Das geht los vom Anschlagen von Gestein oder das Rieseln von Kies. Oder es gibt ja auch dann riesengroße Klangschalen bei uns, die irre Töne produzieren. Es gibt aber auch ein sogenanntes Lithophon. Das besteht halt nur aus Stein. Das sieht aber so aus wie ein Xylophon. Das kennt man ja so aus der Musik, nicht? Und das Potenzial ist irre und das gehört gehoben. Und man kann, wie uns die Leute schon auf sehr eindrucksvolle Weise bewiesen haben, wir haben nämlich schon eine ganze Menge an Tracks geschickt bekommen, daraus kann man wirklich ganz fantastischen Techno produzieren.
Das Projekt läuft bis am 15. August. Das heißt, bis am 15. August kann man eben Tracks einschicken. Was soll denn dann mit diesen Tracks passieren?
Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir auch so einen Wettbewerb ausloben, dass die besten Stücke dann ausgewählt werden und die werden dann auf Schallplatte gepresst. Aber nicht irgendeine Schallplatte. Wir nehmen da wieder mal Picture Discs, also diese Bildschallplatten. Und auf jeder dieser Schallplatten wird dann ein wunderschönes Mineral aus unserem Museum noch mit drauf gedruckt. Und darüber hinaus wollen wir auch, also ich sag mal so, wir haben jetzt so eine Art pleierne Zeit mit der ganzen Corona-Geschichte. Und viele Leute, die sind vielleicht zu Hause, sind in Kurzarbeit, sind vielleicht sogar arbeitslos geworden und wissen vielleicht irgendwo nicht so recht mit ihrer Zeit was anzufangen. Und wir wollen den Leuten irgendwie so eine Art von Vorfreude schenken, weil diese Tracks, die produziert werden, die sollen dann auch in einem Techno-Rave hier auf Zeche Zollverein auf dem Welterbe dann gespielt werden. Also mit anderen Worten, die Leute können sich auf was freuen, können kreativ werden und dann können sie zum ersten Mal ihren Track auf einem riesen Rave hier auf Zeche Zollverein hören. Und ich finde das irgendwie eine fantastische Idee, dass man mit solchen Sachen dann rumspielen darf und kann.
Was findet denn der Geologe Achim Reisdorf? Welcher Stein klingt am schönsten?
Also es hat mehrere. Also mir gefällt besonders der Klang, der übrigens aus Bündner Grünschiefer besteht. Also sogar schweizerisches Material, der sehr schöne helle Töne fabriziert, aber den kann man auch streichen. Wir haben allerdings auch Klangsteine, das muss man sich vorstellen. Das sind große gesägte Granitblöcke, die sind poliert und gesägt und dort kann man Wasser drauf träufeln. Und dann ist das ein ähnlicher Effekt, wie man das kennt mit einem Wasserglas oder mit einem Glas, wo man ein bisschen Feuchtigkeit drauf macht und dann so reibt. Das gibt also so ganz helle Töne. Und die Klangschalen finde ich auch ganz, ganz fantastisch.
Achim Reisdorf haben wir gehört, das Projekt Reverberations of Stone läuft noch bis zum 15. August. Wer mittun möchte, den Link zur Sound Library gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 15. Juni. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noel Grossenbacher und Gisela Feutz und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.